Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinteressierten.
Bali, ein Paradies im Indischen Ozean, Sehnsuchtsort unterschiedlichster Yuppies und des Massentourismus, um die innere Mitte oder zumindest günstige Preise, Sonne, Meer und Palmen zu finden. Aus all diesen Gründen bin ich dort nicht hingefahren. Private Verpflichtungen rufen. Aber wenn man schon mal da ist, sollte man doch unbedingt tief ins Innere vordringen. Und wie geht das am besten? Natürlich auf dem motorisierten Zweirad. Und so bekommst du hier und heute einen ganz besonderen Reisebericht. Lass dich mitnehmen zu Vulkangestein, schwarzen Stränden und Singletrails im Dschungel, die Abenteuer und Enduro-Lust aufkommen lassen. Für mich ein ganz besonderer Trip und eine Einstimmung für unsere Bosnien-Gasgeflüster-Ausfahrt 2024. Hör rein! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Der Michel ist hier noch am Einrichten. Wir sind rein zufällig im absoluten Partnerlook in den ultimativen schönen Gasgeflüster-Shirts. Ich freue mich deshalb auch ganz besonders, weil der Michel nicht in seinem bevorzugten Babyblau da sitzt, sondern in dem von mir konzipierten schwarzen T-Shirt. Ich finde, das steht dir ganz hervorragend. Und damit hallo, Michel, zu einer weiteren Folge Gasgeflüster und Prost.
Hallo Jan, ich proste dir auch zu. Ich habe ja in unserer letzten Aufnahme Dosenbier getrunken. Das ist jetzt auch noch der Fall. Die Euro 24 Dosen müssen ja weg. Die Palette muss leer werden. Ich habe ja geshoppt beim Kiosk um die Ecke und freue mich jetzt tatsächlich schon auf die nächste Aufnahme. Denn in unserer letzten Folge haben wir Reiseberichte gehabt, allerdings motorradtechnischer Testnatur. Und wir sind überhaupt gar nicht dazu gekommen, oder ich bin gar nicht dazu gekommen zu fragen, wie denn deine wirklich ausufernde Motorradreise im Urlaub gewesen ist. Also es war ja eine Urlaubsreise mit Motorrad und noch anderem Shishi drumherum. Ich habe das ja immer so ein bisschen versucht auf Instagram zu beobachten, aber nicht alles gesehen. Und jetzt haben wir eine Stunde Zeit und ich bin mir sicher, die wirst du dir auch vollumfänglich reinziehen, um von all deinen Abenteuern zu berichten. Von Kokosnuss trinken, Vulkane erklimmen, mit dem Zweirad natürlich, Burnouts am Strand, Wheelies am Strand, Sprünge mit nacktem Oberkörper durch den Urwald, auf dem Motorrad, all solche Sachen habe ich gesehen. Und jetzt, Jan, aber ich fange mit einer blöden und einfachen Frage an. In der letzten Folge ging es ums Motorradfahren, meine Fitnessprobleme. Und du warst ja auf Bali, wie sagt man das, in oder auf Indonesien? In Indonesien? In Indonesien, ne? Das ist quasi das Land, ja genau. Und auf Bali. Wie ist denn da eigentlich das Wetter? Ist es da so subtropisch, wie ich mir das vorstelle? So immer 33 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit und ständig Bierdurst? Oder wie waren die Bedingungen für dich dort zum Motorradfahren? Erzähl doch.
Also erstmal danke, dass du mir diesen roten Teppich ausrollst, den ich natürlich jetzt mit viel Raum einnehmen werde und
dankend,
möchte.
Dankend.
Gleichzeitig hast du auch schon eine sehr lange Anmoderation gemacht. In der letzten Folge auch versucht, schon auf das Thema einzugehen. Aber als ich mir da dachte, nee, jetzt haben wir schon 40 Minuten geredet und ich möchte da schon eine ganze Stunde drüber reden, weil ich habe wirklich sehr viel zu berichten, was Motorrad herzieht.
Ja, ich wollte ja in der letzten Folge auch, dass du quasi 20 Minuten nutzt, um da so ein bisschen einzusteigen und wir dann quasi thematisch einen Cliffhanger bauen, um in die nächste Folge überzuleiten. Aber jetzt haben wir quasi eine Bali-Only-Motorradfolge.
Also, bevor wir aufs Wetter kommen, so viel vorab. Ich habe echt einiges erlebt dort in Indonesien, was alle Motorradfahrer und fahrende Herzen höher schlagen lassen wird. Das Wetter, vielleicht darauf zu kommen, ja, es ist doch recht subtropisch. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo du bist. Die Insel ist doch deutlich größer als gedacht. Also es gibt Gegenden in den Bergen, da ist es angenehm. Und dann gibt's Gegenden, da ballert die Sonne nur so runter. Hohe Luftfeuchtigkeit ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Und eins, das kann ich schon mal sagen, ist, die Luftqualität ist halt nicht besonders gut, weil da ein Verkehrsaufkommen ist, dass es nur so kracht. TÜV, dazu werde ich gleich auch nochmal kommen, ist glaube ich ein, das kann man gar nicht übersetzen dort, weil ist noch nie gegeben.
Gibt es keine Buchstaben für?
Da fahren Maschinen rum, das ist unfassbar. Und der Ausstoß ist dann dementsprechend. Ja, ich war dort und nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, so vorurteilsbeladen, um so meine innere Mitte zu finden. Ich war da auf dem Retreat und habe dann da so ein bisschen Yoga gemacht. So. Nee, also zu den Yuppies konnte ich mich dann nicht hinbewegen, wobei ich mittlerweile, das war jetzt auch meine Erkenntnis, der Meinung bin, die Leute gehen da nicht hin, um irgendwie ihre spirituelle Mitte zu finden, sondern es ist immer mehr Massentourismus.
Wie komme ich an reinzuorgeln, achtarmig?
Ja. Massentourismus, es ist einfach ein Billigreiseland für EuropäerInnen und auch Personen aus Australien. Das ist so ein bisschen abstrus, war jetzt auch nicht mein allerliebstes Reiseziel, das ich jetzt so angestrebt hatte, oder das war nicht jetzt irgendwie auf der Bucketlist ganz oben. Wir waren aber zwischenzeitlich eingeladen auf eine Riesenfeier, die sich auch wirklich gelohnt hat. Das war ganz, ganz toll. Grüße gehen raus an Sanja an der Stelle. Auf jeden Fall war echt eine extrem derbe Party. Und ich habe diese Reise aber tatsächlich auch zum Motorradfahren genutzt. Also Antwort, ja, sehr subtropisch, und darauf wolltest du hinaus, weil du in Italien da fast gestorben bist, ging mir zeitweise nicht unbedingt anders. Aber bevor wir zu...
Außer, dass die Füße abgefault werden. Wow. Das, Foodporn des Todes. Also für diejenigen, die auf Menschen mit Schwimmhäuten stehen oder super Schrumpffüße, irgendwie so einen Fetisch haben in der Badewanne. Ich würde vorschlagen, wir nutzen auf jeden Fall das Profilbild für diese Episode, um diesen Fetisch zu bedienen. Du hast zwar quasi, also muss man dazu sagen, Jan, ne, knallhart wie er ist, ah, hier Triggerwarnung, kannst du überhaupt mit Füßen, bums, Bild schon da. Und denkst, oh mein Gott,
so, ne? Ja, das
dann
war,
frag
das
doch,
war
eklig. Dann frag doch gar nicht erst so, ne? Dann keine Reaktion abgewartet, einfach direkt geschickt, so, ne? Und du denkst, oh mein Gott, die Füße einer 105-Jährigen.
Ja, also um die Katze aus dem Sack zu lassen, ich war in der Summe dort auch 4 Tage richtig wild Enduro fahren, und es war wieder ein sensationelles Erlebnis. Aber vielleicht gehen wir trotzdem nochmal zunächst zurück auf die allgemeine Situation, wie sie dort ist. Personen, die schon mal dort waren oder auch überhaupt in Asien, wissen, dass Asien ja einfach wild ist, was motorisierte Zweiräder angeht. Nicht umsonst machen dort auch viele Hersteller ihre größten Einnahmen, und zwar nicht mit den großen Maschinen, sondern mit Scootern, was auch immer. Was ich da an Yamaha N-Max heißen die gesehen habe, ich glaube hier in Deutschland oder auch in Südeuropa ist es auf der T-Max oder sowas heißt ja, dieser Roller, dieser Scooter. Dort ist es der N-Max, ich glaube 150 Kubik. Was da rumsteht, das ist der Wahnsinn. Und irgendwelche Suzuki und Honda Roller, das ist brutal. Die Straßen, du erstickst dort, also hier München, Mittlerer Ring, ist wirklich Schlaraffenparadies dort gegen. Man macht sich dort kein Bild. Ich habe das davor schon gehört, dass das Verkehrschaos enorm ist. Als ich dann vor Ort war, habe ich auch wirklich verstanden, was die Leute meinen. Also du kannst für, keine Ahnung, 40 Kilometer oder 30 Kilometer Strecke gut und gerne immer mal mindestens eine Stunde ansetzen, die du einfach mit dem Auto brauchst, selbst wenn du denkst, es ist irgendwie Überland.
Also Überland, weil so viel Verkehr ist?
Es ist so viel Verkehr, die Straßen sind halt gleichzeitig viel zu klein. Das ist so ein bisschen auch das Thema Massentourismus, was ich dann da irgendwie nenne, und gleichzeitig Billiglohnland, also Billigland, so für uns, ja, also eine, um vielleicht das mal einzuordnen, einen Roller einen ganzen Tag zu mieten, sowas wie viel Kilometer darf ich damit fahren, stellt sich die Frage irgendwie überhaupt nicht. Aber einen Roller einen ganzen Tag zu mieten hat mich immer so 4 bis 6 Euro gekostet.
Krass.
Und damit kannst du dann...
Ja. Weil du das TÜV-Thema schon hattest, kriegst du für 4 bis 6 Euro dann auch einen anständigen Roller, weil ich jetzt ja gesehen habe, Affe auf Bike, die ja auch schon zweimal bei uns in der Folge war, die ist ja gerade in Vietnam unterwegs, da auch Base gesterzt, wie man bei uns im Badischen sagt, und hatte ja auch irgendwie eine Reifenpanne, und da haben sie, also A, waren die Dinger nicht so ganz astrein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie die gemietet oder gekauft haben, und die haben ja dann auch irgendwie für 2 oder 3 Euro einmal einen Reifenservice bekommen, und ich frage mich dann halt einfach, wenn irgendwie so wenig Geld fließt, ne, also ich meine, der Reifen, der kostet ja irgendwie ein gewisses Geld, ne, wenn der wo auch immer produziert wird und dann wird noch gewechselt, ist das solide Technik? Also sowohl Bremsen, Gas, alles drum und dran, als auch das Zeug, was drauf ist, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, kommt wahrscheinlich drauf an. Ich bin da der Falsche, den du fragen kannst, weil mir es einfach immer Bums ist. Wenn du so Reiseführer liest, dann steht da immer so, ja, achte auf jeden Fall, dass es ein neues Modell ist und technisch alles einwandfrei.
Ja, aber du bist ja damit gefahren, du hast ja gebremst, ja, und Gas gegeben. Hat das alles gut
aber
funktioniert
oder nicht? Nee, ich wollte sozusagen sagen, man kann das wahrscheinlich pauschal nicht so beantworten. Es gibt wahrscheinlich ultra gute, neuwertige Dinger. Wahrscheinlich zahlst du dafür dann aber auch ein bisschen mehr, was in diesen Preiskategorien immer noch lächerlich ist. Ich bin halt immer irgendwo hin, hab gesagt, hey, ich brauche einen Roller. Haben die mir irgendwie einen gegeben, ich habe mich draufgesetzt, bin losgefahren. Und führte dazu, dass ich
teilweise auch voll den Rotz hat. Also ich hatte einen, das Fahrwerk war einfach komplett hinüber. War echt ganz witzig. Du fährst durch so ein Schlagloch und was ist es dann, die Feder, die gebrochen ist oder der Stoßdämpfer, wenn du die ganze Zeit so wackelst? Weißt du, wenn du
da ist der Stoßdämpfer durch, weil die, also ne, der Stoßdämpfer ist ja dazu da, die Federkraft abzudämpfen.
Ja,
ne?
Und wieder zusammenzuziehen. So,
die Federbewegung.
Ja.
Genau, also dass die Feder halt nicht schwingt, weil die Schwinge, ja, wenn die Feder ja einmal ausgelöst ist, dann schwingt die ja quasi.
Und da hatte ich einen Roller, alter Falter, da saß mit zu zweit drauf und nach jedem Schlagloch, wing, wing, wing. Also war eine wahre Freude, muss ich sagen. Ja, dann schon so ein paar Roller, wo irgendwie ja nicht mehr alles so richtig hielt. Der Rückspiegel ist einfach direkt immer nach unten geklappt. Bremsen waren irgendwie wild, wobei man da schon eigentlich ein bisschen aufpassen muss, weil da sind Steigungen dabei, wenn ich später vom Endurofahren auch erzähle. Der eine hatte gemessen, die maximale Steigung, die wir gefahren sind, waren irgendwie 28%. So, auf einer Straße irgendwie, ja. Also jetzt nicht im Gelände irgendwie, da kannst du ja irgendwie kaum messen, aber irgendwie hat er das da gemessen. 28%, krass. Alter, weißt du, wie steil das ist? Und wenn du das mit dem Roller hochfährst, dann kämpft er natürlich da schon ganz schön, aber viel krasser
das sind, ist. Warte mal, das sind 28 Meter auf 100 sozusagen, ne?
Ja, genau.
So. Also es ist schon richtig, richtig steil.
Also es ist wirklich abstrus steil. Verrückt. Und das eine ist...
Also nur um das quasi bildlich zu machen so.
Ja, ja, das eine ist das Hochfahren. Das andere ist, sowas geht dann aber auch in so einer Steile, also wenn das ist natürlich ein Spitzenwert, aber es bleibt halt einfach die ganze Zeit so bei 20% oder was. Und wenn du das jetzt halt mal eine halbe Stunde bergab runterfährst, weil du kannst halt richtig in die Berge gehen und willst ja immer wieder runter an die Küste, dann meinte der Verleiher so, ja, auch bitte dann alle so 5 bis 7 Minuten anhalten und die Bremsen kurz abkühlen lassen, weil es halt wirklich völlig abstrus ist, ja. Also die Dinger sind wild. Ich glaube, die Verleihdinger, ja, das irgendwie müssen die schon einigermaßen funktionieren. Gleichzeitig habe ich nicht einmal irgendwie einen Führerschein vorzeigen müssen, also kann jeder fahren. Berühmt auch die ganze Insel für den sogenannten Bali-Kiss. Bali-Kiss bezeichnet dann Leute, die du rumlaufen siehst im Stadtbild und uns sind tatsächlich auch ein paar begegnet, die halt komplett eingepackt sind. Das sind dann überwiegend europäische oder australische TouristInnen, die sich dann halt da so einen Roller genommen haben, aber weil sie auch keinen Führerschein haben und es auch keine Sau interessiert, offensichtlich nicht ganz so bewandert damit unterwegs sind. Und dann halt mal schön.
Ach, eingepackt im Sinne von bandagiert.
Ja, verbannt. So, und dann halt mal schön den Boden geküsst haben und so kommt dann das Sprichwort Bali-Kiss. Ja, ja. Also das ist schon wild und ich weiß jetzt nicht, ob man das an den technischen Gegebenheiten der Roller zuschreiben kann oder einfach dem mangelnden Fahrverhalten. Ja, weil man muss schon sagen, der Verkehr ist wirklich ultra wild, aber was ich wirklich mitgenommen habe, also mich hat es auch oft echt angekotzt, bist ja auch viel mit dem Taxi und sonst was unterwegs, wenn du einfach irgendwie immer rumstehst und da geht nichts und zu Fuß gehen ist wirklich eine Ausnahme, also ich habe auch mit einem Fahrer gesprochen, habe gemeint, so, was ist denn hier eigentlich los und der sagte irgendwie wortwörtlich auch, ja, jede Strecke, die länger als der Roller ist, wird gefahren, weil er halt auch meinte, ja, auch mit seinen Kindern, also darfst offiziell, glaube ich, ab 16 Roller fahren, aber da fahren dann halt irgendwie von der Schule, also von der öffentlichen Schule, fahren halt alle 10-Jährigen halt direkt mit dem Roller danach weg. Und er meint halt so, ja, er lässt sein Kind auch mit dem Roller fahren, weil Laufen ist viel zu gefährlich. Weil es gibt halt so gut wie keine Bürgersteige oder wenn es Bürgersteige gibt, dann ist halt auf der Straße Stau und dann sind die Leute auf dem Roller halt einfach so und fahren auf dem Bürgersteig und fahren an den Autos vorbei. Das heißt, wenn du dort spazieren gehst, das ist halt einfach kein Spaß. Und zu dem technischen Ding, also ich muss nochmal sagen, wir haben ja auch schon öfters im Podcast diese Lautstärke-Diskussion geführt oder angesprochen. Mhm. Lautes Auto nach dem Motto, Alter, da sind die halt Jahrzehnte von entfernt, gell? Und da muss ich nochmal sagen, also
das ist ja da auch ein Sicherheitsmerkmal, muss man sagen, ne? Damit Alter, du auch hörst, wenn du auf dem Bürgersteig unterwegs bist, als Einziger, ne? Damit du hörst, wenn du überfahren wirst.
Ist halt wirklich so. Weil das einfach, das, aber da, weißt du, das ist ja Next Level. Bei uns werden irgendwelche Klappen geöffnet oder man nimmt mal den DB-ITER raus. Die haben halt an sau vielen Rollern einfach nichts, was ein DB-ITER halten könnte. Das ist einfach alles offen. Das ist so laut, das ist so geisteskrank. Also es ist wirklich völlig, völlig abstrus. Und trotzdem muss man denen auch einen heiden Respekt zollen, weil halt jeder dort Motorroller fährt und wie. Also ich glaube, das Maximum, was ich gesehen habe, waren 6 Leute auf einem Roller.
Boah.
Da stehen
und die Kuh dann, vorne drüber.
Am besten. Da stehen 2 kleine Kinder in diesem, was man vielleicht Fußraum nennt von dem Motorroller, halten sich fest.
Ja, ja,
hinten dran sitzt der Vater, fährt. Dann nochmal irgendwie so 2 Kinder und dann noch die Mutter hinten drauf oder so. Also es ist wirklich völlig abstrus, wie und was dort, aber geht irgendwie alles. Und meine erste Rollertour habe ich, glaube ich, am 2. Tag meiner Anwesenheit gemacht, auf so einer anderen Insel, die daneben gelagert ist. Was halt auch krass ist, du musst das Ding schon beherrschen können. Ne? Deswegen dieses Bali-Kiss, wenn du da als Ausländer hinkommst und vielleicht noch nie wirklich Zweirad gefahren bist, dann ist es auch nicht so, dass du allein irgendwie jetzt Kacke bist oder sonst was, aber da sind halt Straßen, das ist halt schon Offroad, ne? Wenn du jetzt nicht auf den Hauptverkehrsachsen unterwegs bist, du bist da halt teilweise, dann hast du diese Steigungen, aber halt alles auf Schotter oder mit Schlaglöchern. Meine Freundin saß hinten drauf, die hat das zum ersten Mal, glaube ich, so erlebt, ja? Die hat, glaube ich, auf den ersten 10 Kilometern 3 Herzinfarkte gehabt oder so. Ich natürlich breitgrinsend vorne, fand's ultra witzig, hatte den Spaß meines Lebens so, aber schon echt wild.
Warte, bevor wir jetzt weiter in dieses Zweirad-Thema eintauchen, ne? Ich habe mich jetzt tatsächlich gefragt, ich habe dich ja da beobachtet, hast ja immer wieder mal Stories gemacht, Influencer-like, wie du bist, und dann fiel mir auf, okay, ich habe natürlich von Bali schon super oft gehört, ne, weil gab's ja mal ein Attentat und dann fahren ja alle Leute hin zum Urlaub und Honeymoon und keine Ahnung, Fullmoon-Party gibt's ja da, glaube ich, auch so, ne? Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe von Bali an und für sich überhaupt gar keine Ahnung. Also, wie groß ist das? Wie viele Leute wohnen da? Welche Sprache spricht man dort? Dann habe ich gesehen, du hast ja quasi über unseren Gasgeflüster Instagram-Account mit Bali Enduro Preisverhandlungen geführt. Und da ging es dann irgendwie um 750.000 Dingsbums hin oder her. Mhm. Und ich mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Währung? Wieso haben die so eine krasse Inflation? Erzähl doch mal ganz kurz. Du bist jetzt ja quasi fast halb Balinese nach so langer Zeit auf der Insel. Führ mich mal ganz kurz ein. Was macht Bali aus?
Also Bali, eine Insel, ich glaube, vergleichbar in der Größe, boah, jetzt darf ich mich nicht hier total daneben legen, mit Baden-Württemberg oder so. Also ich habe jetzt parallel mal kurz geschaut, 5780 Quadratkilometer. Ich glaube, um die 4 Millionen etwas mehr Einwohner da drauf. Besteht aus, ich glaube, mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Vulkanen, die dort sind. Wirklich der letzte große Ausbruch, aber glaube ich in den 60er, 70er Jahren, der eine aber immer noch aktiv. Allerdings kommt da halt immer nur so ein bisschen warme Luft raus.
Sagen wir heiße Luft, wir wollen ihn ja nicht so nah treten.
Ja, genau. Die Insel unterschiedlich interessant topografisch. Du hast einen Süden, wo es sehr, sehr trocken ist und sehr warm, sehr touristisch durchsetzt, genauso wie das Zentrum, wo irgendwie alle hingehen. Stadt Ubud heißt die da. Da sind dann irgendwie mal
Ubud, okay.
Da sind dann, glaube ich, vorzugsweise die ganzen Yuppies und Yogis. Du hast aber dann auch in Südzentral sozusagen an den Stränden, da hast du halt wirklich brutalst den Massentourismus, da ist alles auf die westliche Welt, sage ich es mal, eingerichtet, ja. Sobald du dann mehr ins nördliche Zentrum und in den Norden kommst, geht es dann halt richtig in die Berge. Also da sind dann auch sozusagen die Vulkane im Norden- und Ostbereich so. Und da wird es auch höher und so ändert sich dann halt auch die Fauna und die Topografie massiv. Bedeutet, du hast Sandstrände, du hast Steilküsten zum Teil, du hast Sandstrände, die so klassisch golden-gelbe Strände haben. Du hast aber aufgrund des Vulkans auch Strände, die komplett schwarz sind von dieser ganzen Vulkanerde. Du hast in den Bergen sozusagen Dschungel bis hin zu Regenwald. Mhm. Du hast mal irgendwie wilde Steine. Du hast im Norden, im Osten, über den Westen kann ich nicht so reden, da war ich nicht, das ist ein großes Naturschutzgebiet, aber ich war dann vor allem im Norden und Osten, wo einfach touristisch noch nicht so ganz erschlossen ist, wo nicht so viele sind, aber immer noch sau viel. Da hast du halt immer noch ganz, ganz viele BalinesInnen leben, das ist halt Wahnsinn. Ich komme ja jetzt gerne noch aufs Enduro fahren, während du in Bosnien, du wirst es dann auch sehen, Enduro fährst und dann irgendwie 3 Stunden keine Sau siehst. Oder dann halt auf einmal aus dem Nichts irgendwie so ein Schäfer mit seiner Schafsherde und 2 Hunden und dann aber erstmal wieder Ewigkeiten nichts, gibt's eigentlich keinen Fleck, wo du nicht den Einfluss der Menschheit siehst. Also ich bin dann irgendwie durch den
Auf Bali meinst du jetzt?
Genau. Bin dann durch den Dschungel ganz wild gefahren und auf einmal steht da wieder jemand. Dann fährst du, also ich glaube, das längste, wo ich niemanden gesehen habe, waren irgendwie 5 Minuten und wir waren wirklich ziemlich Offroad so mäßig. Und das ist ja in Asien ganz oft, das ist ja irgendwie sehr dicht bevölkert und überall wird sich was genommen, dann kommst du da irgendwie um die Ecke, sind da die nächsten Reisterrassen und was weiß ich nicht alles. Zu der Währung, ja, das ist wild, da wird dann irgendwie über 57.000 oder 1 Million diskutiert. Also auf Bali war ich Multimillionär, kann man sagen. 60 Euro entsprechend ungefähr. Genau, 60 Euro entsprechen ungefähr 1 Million indonesischer Rupien.
Rupien,
also
okay.
Ja, genau. Also
das heißt wie in Indien sind auch Rupien, also quasi asiatischer
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob die, wie die währungstechnisch aufgestellt sind. Also 10.000 Rupien sind dann 60 Cent, so um den Dreh.
Ja.
Ja, und wer da mal hin will, ich kann es nur empfehlen, geht in die nicht so massentouristische Sachen. Da erlebt man dann auch wirklich die wildesten Sachen. Gibt richtig gutes, authentisches Essen. In diesen Massentouristen-Dingen gibt es dann irgendwie die ganze Zeit Burger, Pizza, Pasta und so weiter. Und ich frage mich, wieso reisen die Leute um die halbe Welt, um dann irgendwie Pizza zu essen, die Italiener dann doch irgendwie ein bisschen besser können und weigern sich dann dort aber in die Warungs, in die sogenannten Kioske da zu gehen und dort halt einfach richtig geil asiatisch zu essen.
Also was isst man auf Bali? Was gibt's so ein Nationalgericht? Also wir machen jetzt einfach mehr Bali-Rundumschlag, so, ne?
Also Nasi Goreng, Mi Goreng, all sowas, was man hier durchaus auch vom Asiaten kennt, bloß halt viel, viel geiler. Ja. Als Vegetarier tatsächlich so ein bisschen schwierig, aber muss man sich so ein bisschen drauf einlassen. Martabak gibt einfach ultra geile Sachen. Ich bin einfach großer Fan davon, in die ranzigsten Kioske überhaupt zu gehen, wo aber halt irgendwie 10 Leute sitzen, die alle aus dem Dorf kommen. Und sich da einfach überraschen zu lassen, kann auch mal passieren, dass die Ratte unter den Füßen langläuft, aber das sind halt alles, weil es halt so warm ist, offene Gebäude, das heißt, die sind nicht irgendwie abgeschlossen, haben keine Türen, manchmal auch keine Wände, weil es da einfach durchzieht, weil sie es nicht brauchen, ja. Und ja, dann irgendwie die Tiere außen vor zu lassen, ist halt einfach unfassbar schwer. Kostet dann aber eine Mahlzeit, also zu zweit voll den Magen vollhauen plus 2 Getränke, du bist vielleicht für 5-6 Euro dabei. Wenn du in diese Massentouristen-Dinger gehst, dann kaufst du Pizza und irgendwie ein Getränk und bist halt bei 10 Euro pro Nase. Also für balinesische Verhältnisse sauteuer für die Leute, die dort wohnen. Ja. Also das war der kleine Rundumschlag. Jetzt aber zum Wesentlichen. Zum Motorradfahren. Und das war nämlich auch krass und deswegen gut, dass du es angesprochen hast. Ich war dort 4 Tage lang Enduro fahren. Und landschaftlich habe schon angemeldet, der absolute Wahnsinn. Letztes Jahr war ich ja in Bosnien, habe das erste Mal meine Enduro-Fahrerin ausgepackt und bin hier zurückgekommen mit strahlenden Augen und
wie soll man sagen? Völlig on fire. Tatsächlich auch eine unserer erfolgreichsten Folgen des letzten Winters, muss man sagen. Die Leute haben wirklich mitgefiebert und das gefeiert. Und jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie deine Emotionen in Bali geartet waren.
Also ich war auch total aufgeregt. Am Anfang war ich, zuvor war ich kurz davor ein bisschen abgefuckt, weil diese Tour sollte mich eben auch oder brachte mich auch auf einen dieser Vulkane. Und bevor ich mit dieser Enduro-Tour dort angefangen habe, sind wir diesen Vulkan auch mal erwandert. Und zwar schön in so einer Nachtwanderung. Gehst dann da irgendwie nachts um 3 los, damit du dann schön zum Sonnenaufgang oben an der Spitze bist. Und was sich irgendwie so romantisch schön irgendwie anhört, wurde dann doch irgendwie überraschend anders, weil als wir dann dorthin gefahren sind, haben wir schon festgestellt, ganz schön viel Verkehr hier wieder auf den Straßen, selbst nachts um 3. Und de facto hat es dann nichts mit so einer romantischen Nachtwanderung auf sich, sondern mit dir latschen da halt irgendwie, keine Ahnung, 500-600 andere Leute diesen dämlichen Berg hoch. Und jetzt ist aber halt so, die Perversion.
Und alles Europäer dann?
Ja, oder Australier, also so. Halt
also ne? Hauptsächlich westliche ja. Touristen dann.
Genau. Und wie stumpf die Welt einfach ist und die Welt da auch irgendwie zugrunde geht, das wird da nochmal deutlich. Ich glaube, in solchen Entwicklungsländern, nenne ich es mal, ist ja für Geld immer dann auch viel, viel machbar. Und nicht nur, dass es dann halt auskommerzialisiert wird und du dann da halt mit 500-600 anderen Leuten diesen Berg hochmarschierst. Das sind irgendwie 600 Höhenmeter. Glaube ich, für jede nicht besonders steil, lässt sich irgendwie ganz gut laufen. Wanderwege, die schon sehr steinig irgendwie sind, ne? Und du zahlst dafür, dass du da hochgehst, weil du brauchst einen Guide, du darfst da nicht alleine mit hin. Und jetzt hast du eh schon da sehr, sehr wuselig. Und ich habe es ja angesprochen, der Straßenverkehr tagsüber ultra voll, ultra laut, echt wild. Und jetzt ist es aber so, dass es dann das Angebot gibt, das auch also wirklich angenommen wird wie warme Semmeln, dass du da hochgefahren wirst. Jetzt sind es aber kleine Wanderwege, da kommt kein Auto drauf, sondern dann fahren dich halt morgens um 3-4 Uhr dort schon Enduro-Motorräder oder zum Teil auch irgendwie Roller, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, diese Wanderwege hoch. Die du Nein. dir aber halt mit diesen 500 Leuten da irgendwie auch noch teilst, wo du da hochgehst. Das heißt, ich bin aufgewacht morgens, war natürlich irgendwie so ein bisschen verklüngelt irgendwie, denkst dir, jetzt latsche da mal irgendwie entspannt hoch. Dann läufst du da hoch, dann stellst du erstmal fest, da sind 1000 andere Leute so. Und dann macht halt die ganze Zeit so und dann kommen da die Enduros.
Wird mir einfach furchtbar auf den Sack gehen. Also völlig, ich meine, du willst ja auch diese Abgeschiedenheit und die total. Ruhe danach und die Wanderung und so kurzer Sonnenaufgang so, Alter, wie
total. Und das ist halt der Appell so, ne, wenn wir darüber sprechen, so laut ist out. Weil wir mögen Motorradsound. Also du und ich ja genauso. Wir finden es irgendwie auch geil, wenn es irgendwie ein bisschen knallt und ballert und so weiter. Aber es kommt halt auf die Situation drauf an. Und wenn du Leuten das aufzwängst, die da gerade keinen Bock drauf haben, ist es halt einfach scheiße. Und obwohl ich das so mag, wenn ich dann nachts um 3 hochlaufe, habe ich gar keinen Bock da drauf. Und dann will ich nicht, dass es da halt einfach ultralaut abgeht, nur weil irgendwelche Dullis sagen, hey, okay, es kostet jetzt halt 10 Euro mehr, dass ich da hochfahre, ich habe da keinen Bock hochzulaufen. Wenn du keinen Bock hast, 600 Höhenmeter zu laufen, um den Sonnenaufgang zu sehen, dann solltest du es vielleicht halt nicht machen. Aber dann hock dich nicht auf irgendein Motorrad und geh da mit allen anderen auf den Sack. Dann werden die da halt hochgefahren, ja, und da war ich dann so ein bisschen so, boah, fuck, und morgen bin ich einer von denen, der den Vulkan hochfährt. Natürlich nicht nachts um 3, aber halt schon irgendwie
tagsüber. Ja, ja, ja.
Das heißt, da war ich zunächst so ein bisschen gedämmt, hat sich dann aber irgendwie alles so ein bisschen anders dargestellt, weil dann wurde ich irgendwie abgeholt und das war einfach nur geil. Also Endurofahren, ich muss es wieder sagen, der absolute Wahnsinn, war ultra, wurde dort abgeholt, habe dann die Information bekommen, dass ich, weil ich einer der wenigen bin, der so eine 4-Tages-Tour gemacht hat, die meisten machen irgendwie so 1 oder 2 Tage, einen Guide ganz für mich alleine habe. Und das war natürlich schon mal sensationell. Der hat mich dann morgens abgeholt.
Geil.
Ja, und dann ging es da hoch und bliblablub, dann kamen wir da in die Heiligen Hallen, stehen zig Motorräder, ich hatte mich so ein bisschen schwäbisch sozusagen für das günstigere Modell entschieden und hatte dann initial eine Kawasaki 230, wie heißen die denn, KLX oder sowas? 230, KLX,
warte mal. Kann sein, ja.
Die hatten irgendwie auch KTMs, 250er, und ich hatte den vorher geschrieben, ich kenne mich ja auch null aus, ja, und ich bin jetzt einmal Enduro gefahren, was will ich denn jetzt gleich mit so einem High-End? Und der meinte, nee, passt schon irgendwie, geht auch mit der Kawasaki. Ist dann irgendwie 20 PS stark, also irgendwas zwischen 17 und 20 PS. Ich habe da unterschiedliche Angaben gefunden. Dann hatten sie da aber auch irgendwie noch 150er Hondas rumstehen und was weiß ich nicht alles. Dann wurde es da eingekleidet. Natürlich schon auch irgendwie ein Unterschied jetzt zu Bosnien. Also wenn du nach Indonesien gehst, wo die meisten überhaupt keinen Helm tragen auf der Straße irgendwie, kannst jetzt nicht erwarten, dass er das glorreichste überhaupt kommt. Ich hatte aber niegelnagelneue Enduro-Cross-Stiefel. Von Alpine Stars irgendwie.
Die sahen auch sehr schick aus, würde ich sagen. Das war schon ein richtiges, krasses Markending. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass du da hier die fetten Alpine Stars-Pornoletten anhattest.
Ja, ja, das war schon ganz geil. Dann irgendwie so ein Standardhelm, wobei man jetzt irgendwie sagen muss, ich habe das Gefühl, diese Enduro-Helme sind auch irgendwie immer so ein bisschen mehr Schein als Sein. Also immer sehr, sehr leicht, easy irgendwie, Brille, was weiß ich. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt los. Und an diesen 4 Tagen, das ist halt einfach der Wahnsinn, weil du es vorhin auch angesprochen hast, wir waren 4-mal an komplett unterschiedlichen Stellen und Einsatzgebieten irgendwie unterwegs. Und ich dann irgendwie erstmal gedacht, so, okay, jetzt gehen wir mal langsam los. Ich hatte den vorher schon geschrieben, dass ich mal gefahren bin, dass ich mich nicht als absoluter Anfänger da einstufen würde, jetzt aber irgendwie auch nicht als Profi. Das wusste er irgendwie und fuhr los und es ging dann so irgendwie so 2 Minuten über Asphalt und dann rechts abgebogen, einfach von der Straße weg und du warst halt direkt im Dschungel. Und der Typ ist halt einfach losgeballert, das nur so kracht. Und ich dachte so, holla die Waldfee. Was ich dann aber festgestellt habe, erinnerst du dich noch, Michel, als wir damals zusammen gearbeitet haben, festangestellt beim Motorradreifenhersteller und ich so meine ersten Gehversuche auf der Rennstrecke hatte und dann irgendwie gesagt habe, ja, ich glaube, da war ich in Hockenheim oder so und wir hatten beide zusammen vor, dann nach Oschersleben zu gehen. Und du hast mich nach der Rundenzeit gefragt und sagst, ja, das war ja schon echt ganz schnell. Und dann wollten wir zusammen nach Oschersleben und sag ich, naja gut, aber ich kenne ja die Strecke überhaupt nicht. Da hast du mir damals gesagt, naja, das ist natürlich schon ein Faktor, aber die Geschwindigkeit, die du irgendwo mal oder die Technik, die du irgendwo mal aufgebaut hast, die nimmst du ja immer mit. Die wird dir immer helfen, auch in anderen Bereichen schnell zu sein. So. Und da musste ich ultra dran denken, weil es war jetzt ein anderes Motorrad, es war ein komplett anderes Umfeld und trotzdem hatte ich dann relativ schnell wieder so ein bisschen das Gefühl dafür und ich erinnere mich an meinen ersten Tag in Bosnien, als ich das erste Mal auf dem Enduro-Motorrad saß und wir von dieser Straße einfach nur auf den Schotterweg gefahren sind, dass ich gestorben bin. Also ich weiß noch, das erste Mal auf dem Enduro-Motorrad, ich habe mich eingeschissen, ich hatte einen Herzinfarkt und jetzt, und ich meine, das ist jetzt, war ziemlich genau 1 Jahr her, seit ich das letzte Mal auf so einem Enduro-Motorrad gefahren bin, durch Bosnien da irgendwie geballert bin, muss ich sagen, trotz dessen, dass es 1 Jahr her ist, es ist wie so Fahrradfahren verlernst du nicht. Es war so ein krasser Unterschied, wie schnell das wieder da war, wie du wieder gerafft hast, okay, locker bleiben, Sitzposition und einfach machen lassen und dieses Vertrauen einfach hast, weil du es alles schon erlebt hast, dass dieses Fahrwerk von so einem Enduro-Motorrad so viel mehr kann als du selbst und so viel anders arbeitet als jetzt ein Straßenmotorrad und so. Und es war schon echt geil, wie schnell du da zurück warst. Und so war der erste Tag dann Dschungeltag so, also wirklich viel da durch enge Wälder gefahren, Climbs gemacht, wo es echt steil berghoch ging. Und ich muss mal wieder sagen, es war einfach so geil.
So, besser.
Jetzt hatten wir gerade einen harten Cut, weil der Michel mit seiner Altherrenblase kurz austreten musste. Ist ja auch nicht zu verübeln. Wir haben ja schon das ein oder andere Bier.
Penela-Bläschen, bitte. Penela-Bläschen, das ist ein Schülerbläschen. Ja, so, ne? Ich bin ja noch jung, ich bin ja noch kein alter Herr.
Dann eben das.
Nee, wir Quatsch, waren bin natürlich. Aber ich wollte sagen, ich habe aber auch nicht vergessen, worüber wir gerade gesprochen haben, weil du hast gerade von diesen krassen Climbs und so erzählt, ne? Und da wollte ich dich nämlich noch fragen, du bist ja die erste, oder weiß nicht, ob es die erste Story war oder ob du mir geschrieben hast. Hey, du hast mir das geschrieben, dass du bei irgendeiner von diesen Aktionen am ersten Tag dir gleich mächtig die Haxen angehauen hast und dann den Rest der Zeit auf Ibu unterwegs war. War das bei einem der Climbs oder was ist denn da genau passiert?
Nee, genau.
Da also, waren dann die Skills vielleicht doch noch nicht ganz so da, wie gedacht.
Pass auf, das ordne ich gleich ein. Also vielleicht eins vorab, also es ging in den Wald, da ging es halt echt die ganze Zeit nur hoch und runter. Steile Dinger, was halt wieder geil ist beim Enduro-Fahren. Ich habe dir auch geschrieben, ich glaube, mich hat es an dem Tag 2, 3, 4 Mal geschmissen. Wobei man da ja immer sagen muss, wenn die Leute, die jetzt mit nach Bosnien kommen zum Enduro-Fahren, die müssen sich deswegen irgendwie überhaupt keine Sorgen machen, weil, was meine ich damit? Du versuchst halt wirklich so einen steilen Berg hochzufahren. Das ist ein bisschen schwierig. Meistens ist der größte Gegner eigentlich die eigene Angst. Du musst einfach Gas geben und meistens fährst du einfach zu langsam hin. Wenn du langsam wirst, wird das Motorrad instabil. Und was passiert dann? Dann bist du irgendwann ganz langsam, es reicht nicht mehr und du kippst um. Das ist eigentlich das, was meistens passiert. Also mir selbst, und ich habe das auch noch nicht gesehen, ist noch nie so ein Hochgeschwindigkeitsunfall irgendwie passiert, wo es dich halt wirklich zerlegen kann. Ja, das heißt, das ist mir halt laufend passiert. Ich habe mich ausprobiert an solchen Bergen und natürlich war es geil, irgendwie ein 1:1 Guide zu haben. Auf der anderen Seite, im Vergleich zu Bosnien, wo wir damals mit 5 bis 7 Leuten irgendwie unterwegs waren, ist es natürlich auch kräftezehrend des Todes. Weil gerade an so einem Hügel.
Du viel mehr machst so, ne?
Ja, wenn du zu 5 unterwegs bist, dann schaust du dir an, wie der erste hochfährst, wie der zweite hochfährst. Dann fährst vielleicht du hoch, dann musst du aber noch auf 2, 3 Leute warten. Mindestens ein oder eine Person wird das Motorrad im Zweifel umschmeißen und du schaust zu, wie das wieder aufhebt, da runterfährst und kannst halt durchatmen. Wenn du jetzt alleine unterwegs bist, dann ist es entweder so, du fährst da hoch, bist ganz schön gut angespannt, oben steht der Guide, sagt, ah geil, hat's geschafft, fährt weiter. Und du fährst halt hinterher. Oder du schaffst es halt nicht, du legst das Motorrad zur Seite, darfst halt aufheben, was halt ultra anstrengend ist, versuchst es halt direkt wieder. So, also ultra anstrengend, geht ganz schön auf die Kondition, aber das war's gar nicht. Also da, wie gesagt, das Motorrad die ganze Zeit weggeschmissen und was da halt krass ist, ich glaube, einmal hat es mich da so ein bisschen, übler klingt auch schon so blöd, gelegt, da war es richtig, richtig steil. Und dann war in dieser Steile noch so ein Stein drin, so ein größerer Block, der dafür gesorgt hat, dass das Vorderrad richtig nach oben gegangen ist, so wheelie-mäßig. Und da bin ich halt abgesprungen, das Motorrad ist quasi, damit ich nicht vom Motorrad quasi erwischt werde, bin ich zur Seite weggesprungen, das Motorrad sich 10-mal da überschlagen nach unten, aber es passierte nichts, ne, hebst du auf und so weiter. Aber dadurch, dass ich weggesprungen bin, hat es mich halt auch nach hinten gelegt, auf den Brustpanzer, 2, 3 Mal abgerollt. Da hast du schon gemerkt, oh, das war jetzt ein kleiner Schlag, aber halt auch irgendwie überhaupt nicht wild. Ne? Also es passiert einfach nichts. Vielleicht auch nochmal ganz gut, ich habe mir da auch gar nicht zu viel Gedanken gemacht, weil ich halt irgendwann mal gemeint habe, zu denen, ja, wie ist denn das hier eigentlich, wenn was passiert? Weil in Bosnien haben die uns von vornherein hingewiesen, ja, die haben ein Team irgendwie mit Pickup, die holen dann da irgendwie raus und fahren dann auch die Offroad-Wege mit dem Pickup im Zweifel dich bis zum nächsten Ort, wo dich ein Krankenwagen abholen kann. In Bosnien sprechen die Deutsch mit uns. Jetzt auf Bali war es halt Englisch und das aber halt zum Teil so ein bisschen gebrochenes Englisch. Also nicht so optimal. Einfach, die konnten also die Klassiker full throttle now, so nach dem Motto, ja. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wie das Rettungsdienstsystem oder die Notfallambulanz da funktioniert. Die haben gesagt, das wäre irgendwie noch nie passiert. Ich habe einmal grob nachgefragt, was wäre denn, wenn jetzt irgendwas passiert, konnte mir nicht so richtig erklären. Dann habe ich einfach mit viel Gottvertrauen da weitergemacht. Und dann war gut. Was mir passiert ist, darauf wollte ich ansprechen, mit meinem Fuß so ein bisschen kaputt gemacht. Wir sind dann so Single Trails gefahren. Also wirklich ultra, ultra schmale Wege durch den Urwald. Du konntest teilweise einfach vom Motorrad absteigen und es stand, weil dieser Reifen wirklich in so einem schmalen Grat quasi drin steckte, ja.
Ach krass.
Das war schon wild und da musst du halt einfach ultra aufpassen. Gar nicht, weil es fahrerisch so ein Ding ist, sondern, und das war dann am Nachmittag, da war ich dann vielleicht auch einfach so ein bisschen fertig, nicht mehr so konzentriert, komplett dabei, geht es ja auch darum ein bisschen, wie du deine Füße auf der Fußraste positionierst. Und manchmal bin ich ja einfach auch ein bisschen stumpf und dumm und, wie soll man sagen, lernresistent. Und ich fuhr da halt irgendwie so und an diesen Single Trails schauten halt auch immer so Äste oder so Wurzeln von den Bäumen raus, so auf den Weg. Und ich fahre da so und auf einmal knall ich halt an so eine Wurzel mit dem Fuß. Und dann hast du natürlich Fußraste, darauf dein Fuß und dann kommt da diese Wurzel, die da halt draufschlägt. Das ist halt nichts mit beweglichen Teilen, ne? Ich werde diese erste Wurzel und ich will den Tempo so, boah, der hat schon ganz schön wehgetan, so. Fahr weiter, 10 Minuten später ist gleich mit dem linken Fuß.
Ja.
Ich dann so, Alter, ist jetzt nicht wahr. Da habe ich den mal kurz gefragt, gesagt, mal, wie passierte das denn nicht irgendwie? Dann meint er so, ja, pass auf mit deinen Füßen, dreh die so ein bisschen ein, dass quasi die Fußspitze wirklich so richtig ins Motorradinnere zeigt, so als würdest du so X-Beine machen wollen.
Dann
kannst du im Zweifel das so ein bisschen besser abgleiten lassen. Sprach es, wir fuhren weiter, halbe Stunde später, gleiche Situation. 10
nach außen, hängen geblieben.
Oder halt auch nicht so richtig aufgepasst. Und dann schaute halt echt eine richtig fette Wurzel daraus. Und ich war gerade so auf dem Weg, so einen Berg zu erklimmen, der zeichnete sich so am Horizont ab, habe also ordentlich Gas gegeben, bin im Stehen gefahren, das heißt auch volles Gewicht auf dem Fuß. Und ich würde es mal schätzen, die haben ja kein Tacho, irgendwie mit zwischen 30 und 50 km/h dazwischen gekommen. Und da war halt auch nichts mit Fuß, weicht irgendwie aus. Und das war schon, also das war scheiße. Also da habe ich wirklich einen lauten Brüller gelassen, der war so laut, dass der Guide, der irgendwie 30 Meter vor mir war, den durch die Motorradsounds und durch den Helm gehört hat und stehen blieb und meinte so, wow, was ist da irgendwie los? Und das hat, also da stand ich echt erstmal 2-3 Minuten da und musste irgendwie so ein bisschen die Atmung kontrollieren so. Er meinte dann halt so, ja, sollen wir den Schuh mal ausziehen? Und da dachte ich mir so, wow, nee, es fühlt sich schon so an, als würde das jetzt so ein bisschen bluten und so und dann kommt da irgendwie nur noch mehr Dreck rein. Und habe gesagt, lass mal irgendwie weiterfahren, weil mir geht's immer so, wenn ich mich auf den Schmerz fokussiere, dann wird er nur größer. Wenn ich Motorrad fahre, dann muss ich den Kopf woanders haben. Dann denkst du ja nicht so dran. Und dann haben wir es aber auch gut sein lassen. Das war halt irgendwie ganz cool. Und im 1:1 kannst du jederzeit sagen, so, okay, jetzt machen wir mal irgendwie ein bisschen ruhiger.
Ja.
Dann sind wir nach Hause gefahren und dann war es halt schon, mir hat es einmal den Zehennagel so richtig schön nach oben gelupft. Der lag dann zwar wieder drin, aber der ist jetzt immer noch so ein bisschen blau und war so ein bisschen blutig. Und dann der ganze Mittelfußknochen war halt echt doll. Also da tat ich mich schon so ein bisschen schwer aufzutreten, muss ich sagen. Hatte dann auch echt so ein bisschen Sorge, dass da irgendwie was ist, aber kannst eh nichts ändern. So Mittelfußfraktur, wenn es das gewesen wäre, war es aber nicht. Ja, dann kannst du eigentlich im Normalfall eh nichts machen.
Randnotiz an der Stelle, Jan ist ja Rettungsassistent, Ausgebildeter und kann das so ein bisschen einordnen. Also hat da schon medizinisches Grundwissen, um das so brauchbar beurteilen zu können. Aber jetzt, was ich mich an der Stelle frage, das war ja am ersten Tag, oder?
Ja, ja.
Und wie ging das dann weiter mit dem ledierten Fuß dann die nächsten Tage?
Also ich habe mir dann ordentlich die Ibus reingehämmert, gemerkt hast du
jeden
dann
Tag dann quasi mehrere so?
Ja, am vierten ging es dann, da habe ich es dann so ein bisschen reduziert, aber die Frage ist auch immer, wie du es halt einsetzt. Und viel schlimmer als jetzt irgendwie der Schmerz war eigentlich eher so, man kennt das irgendwie klassisch, diese psychische Blockade, ne? Weil du fährst dann natürlich, wenn du diesen Schmerz erlebt hast, also vielleicht als Jugendlicher ist jetzt Wurst, aber ich bin jetzt in einem Alter, wo ich einfach keinen Bock mehr habe auf Schmerzen. Wo ich wirklich sage, ich will das nicht.
In dem Alter bin ich schon immer, also keine Ahnung.
Nee, aber du fährst dann so ein bisschen
zu wenig masochistisch, so, keine Ahnung, aber ja, go for it.
Du fährst dann so ein bisschen reserviert und ich glaube, schlecht wäre gewesen, wenn ich an diesem zweiten Tag direkt wieder in so einen Dschungel reingefahren wäre mit so Single Trails. Habe ich dir auch gesagt, kein Bock. Und aber am zweiten Tag stand dann tatsächlich der Vulkan an und das war tatsächlich Gold wert. Weil Vulkan, du kannst dir vorstellen, das ist wirklich so breites Vulkangestein und Sand und so weiter. Und natürlich sind da irgendwie mal so Steine, aber da sind halt nicht irgendwie Wurzeln, die an der Seite rausstehen, ne?
Ja, ja, ja.
Und das war halt ultra geil, weil du dann sofort wieder mega Spaß hast an diesem Enduro-Fahren. Selbst viel besser regulieren kannst, wie du den Fuß jetzt auch einsetzt. Und das war dann natürlich auch nochmal lehrreich, ein ganz anderer Fahrstil, weil du durch den Sand natürlich ganz anders fährst jetzt als durch den Single Trail. Das war jetzt schon eher so Highspeed-Ding, weil im Sand habe ich irgendwie auch gelernt, du brauchst einfach Geschwindigkeit, damit das Ding sich stabil hält. Wenn du natürlich so ein bisschen diese Drifts in der Kurve machst und dann doch mal irgendwie so ein bisschen wegrutscht und dann den Fuß auf den Boden nimmst, um ihn abzustützen sozusagen, dann hat es halt manchmal so ein bisschen reingehauen, weil du so Belastung drauf gekommen hast, ja, aber das war sozusagen nur der alte Schmerz. Ja, aber das war geil. Alter, das war der absolute Hammer. Das habe ich noch nicht erlebt. Und
also, das muss ich an der Stelle dazu beschreiben, ne? Für diejenigen, die das auf dem Gasgeflüster Instagram-Account nicht gesehen haben. Jan war ja tatsächlich wirklich Hardcore-Motorrad-Influencer-like unterwegs, da in der Brandung so halb durchs Wasser, halb durch den Sand, Wheelies gemacht, so Sonnenuntergang im Hintergrund. Also, das war schon sehr, sehr pittoresk, wie der Franzose sagen würde. War schon sehr malerisch und hatte schon, das war Instagrammable, wie man so schön sagt. Also das war schon herausragend. Da war ich hart neidisch und dann hat er halt hier noch einen vom Leder gezogen, seine Wheelie-Versuche gemacht und so und das Vorderrad.
Komm ich doch alles zu.
Aber ich bin
am Tag zwei. Also das war wirklich einfach unfassbar, auch nochmal lehrreich. Durch diesen tiefen Sand auch zu fahren und dann bist du da an diesem Vulkan-Ding und was halt geil war, das war sozusagen auf der Rückseite des Vulkans eben nicht dort, wo Wandersleute waren, breite Hügel, breite Spielwiese, bisschen schade dort, ich hatte eigentlich vereinbart mit dem Anbieter, dass ich am zweiten Tag potenziell eine KTM bekomme, die einfach nochmal ein bisschen mehr Leistung hat, das hat aber aus technischen Gründen einfach nicht funktioniert. Jetzt hatte ich diese Kawasaki, die war da einfach so ein bisschen leistungsschwach. Also an so ein paar Bergen ist es dann tatsächlich an der Motorleistung gescheitert, weil die einfach nicht stark genug war, um genug Geschwindigkeit aufzubauen, um da hochzukommen. Wenn du mal in so einem Sand feststeckst, ist halt irgendwie vorbei. Aber es ist halt so geil. In so weichen Sand, dir kann halt da einfach nichts passieren. Fahrerisch nimmst du nochmal so, so viel mit. Absoluter Hammer. Kam dann da auf so eine riesen Ebene und da hat gesagt, so, jetzt hier kannst du spielen. Und dann waren da halt noch so ein paar andere, die das auch gemacht haben. Und ich habe es auch auf Instagram so benannt. Das war halt einfach, wir spielen im Sandkasten. So, weißt du, das, du kannst nochmal so richtig das innere Kind in dir rauslassen und sich da durchgraben. Konntest deine Spuren wählen, wie du willst. Konntest hier mal raustesten. Dann gab es so ein bisschen sowas, was man von so Motocross-Strecken kennt. Weißt du, dieses Wellen, wie sagt man, Waschbrett. Also zack, zack, ja. Und da merkst du halt auch mal, wie heftig das ist, ne? Und was du mit dem Gas auch irgendwie machen kannst, damit du da richtig reinkommst, weil das Motorrad dann doch unter dir sehr, sehr arbeitet, irgendwann anfängt so rumzuhüpfen. Das war der absolute Hammer. Also das war wirklich cool und tat dann auch dem Selbstbewusstsein einfach ultra gut, was da auch einfach spannend war. Dadurch, dass es so eine Spielwiese war, gab es aber erstmal so einen schmalen Trail, wie du auch mit dem Geländewagen irgendwie langfahren konntest, auf dem Weg dahin. Der war schon recht vorgegeben, da konntest du jetzt nicht links und rechts hinfahren und da sind wir morgens hingefahren und da habe ich so richtig gemerkt, wie ich noch so ein bisschen unsicher durch diesen Fuß und so weiter da hingefahren bin. Dann bin ich da 2-3 Stunden in diesem Sandkasten rumgefahren, habe mich dumm
und auch einfach nur für dich alleine, bist einfach nur für dich gefahren, ohne dass da jetzt Anleitung durch den Guide war, sondern hier also da hoch und da über den Hooker und dann.
Der Guide hat mir so ein paar Strecken gezeigt oder so das Gebiet gezeigt, gesagt, hey, hier kannst du irgendwie wild rumfahren. Hatte mir dann auch gesagt, hey, den Berg schaffst du mit dem Motorrad einfach nicht, da ist der Motor nicht stark genug, den kannst du ausprobieren, vielleicht funktioniert oder hat er dann auch nochmal irgendwie so Tipps gegeben. Und dann merkst du halt einfach instant, und das ist ja das, was ich letztes Jahr auch schon zu Bosnien erzählt habe, und ich bin mir sicher, du wirst es genauso erzählen, du merkst halt einfach so krass diese Lernkurve dahinter. Und das noch nicht mal, indem du jetzt irgendwie wie auf der Rennstrecke irgendwelche Zehnteln ausmessst, du merkst einfach, wie dein Fahrskill besser wird. Und auf dem Rückweg, diesen Weg, den ich dann da eben beschrieben habe, ne, den ich morgens irgendwie sehr unsicher und noch mit diesem Fuß und so weiter beschritten habe, zurück einfach nur am Gas ziehen und trotzdem, was dann einfach wieder krass ist, die Realitätsklatsche, du denkst dann so, wow, jetzt lass ich hier schon so richtig knallen, dann guckst du nach vorne, fährt vor dir halt der Guide, hat in der einen Hand einfach sein Handy und filmt nach hinten, wie du halt fährst und fährt das Ganze einhändig. Also es ist völlig abstrus, es ist so abstrus. Gleichzeitig muss man aber trotzdem sagen, wenn ich es jetzt nochmal vergleiche mit den Jungs in Bosnien, das Niveau der Guides war dort in Indonesien schon ein bisschen schwächer und du merkst halt einfach, also sie sind alles im Sitzen gefahren, die kannten es irgendwie überhaupt nicht im Stehen fahren, was ja aber manchmal an manchen Stellen einfach unstrittig besser ist und auch die bessere Taktik, um Sachen hoch zu erklimmen. Die fahren natürlich auch, weil es auch für die ja alles ultra teuer ist. Also die Guides dürfen nur die 150er Hondas fahren. Das sind irgendwie die billigsten Dinger irgendwie überhaupt. Sind dadurch natürlich irgendwie auch ein bisschen limitiert. Ausrüstung kenne ich irgendwie auch nicht so richtig. Also das war schon irgendwie recht wild. Das war dann so der zweite Tag, ja?
Apropos recht wild. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie zum vierten Tag vorspringe. Du hast ja da auch irgendwie eine Story gehabt, wo die Typen irgendwie halbnackt durch den Regenwald gesprungen sind.
Komm ich jetzt zu. Das war dann der dritte Tag. Und das war nochmal dann deutlich weiter im Westen der Insel. Da sind wir abends noch hingefahren, dort ins Hotel dort gegangen. Und das war nochmal ein ganz anderes landschaftliches Gebiet. Und dann sind wir auch zuerst durch den Wald gefahren. Und auf einmal kamen wir auf etwas, das die eine Motocross-Strecke nennen. Mhm. Und es war halt völlig abstrus, weil es war im Wald quasi eine Rundstrecke. Es hat aber nichts mit Motocross-Strecke zu tun. Also es ist ein Pfad, der dort reingefahren wurde, der vielleicht so 1,20 Meter breit ist vielleicht, der dann da durch Bäume geht und der da natürlich so ein bisschen durchgefahren ist. Mittendrin auf dieser Strecke ist dann irgendwie so eine kleine Bar oder Restaurant und da hängt auch direkt nebendran so eine Hängematte. Und diese Bar hat da irgendein Indonesier oder Balinese hingesetzt, weil er halt gemerkt hat, dass da immer die Motorradfahrer kommen eh auch krass, auch auf diesen Vulkan, ne? Also ich habe es dir erzählt, der Weg dahin schon sehr steinig und schwer und ich da mit dem Enduro-Motorrad, wie gesagt, am Anfang noch so ein bisschen wild hin. Und dann kommst du da an und dann steht da auf einmal der Vater mit seinem kleinen Kind und einem normalen Roller, so also 120 CCM Roller, Honda, völlig abgeranztes Ding und auf diesem Roller einfach hinten ein Essensstand draufgebaut und verkauft dort halt Getränke und Snacks für die ganzen Enduro-Fahrer und fährt damit durch den Sand. Also was immer möglich ist, wir scheißen uns immer ein, sagen, oh, das geht ja mit dem Ding nicht, der fährt dahin. Naja, aber an dem dritten Tag, wie gesagt, diese sogenannte Motocross-Strecke, völlig wild, war aber halt auch geil, weil das jetzt ein fester Rundkurs sozusagen war. Und das war krass. Also während ich am zweiten Tag einfach für mich diesen Sandkasten hatte und da rumspielen konnte, wie ich wollte, hattest du jetzt quasi eine vorgegebene Strecke und das ist ja das, was du immer auf so Rundkursen hast. Wenn du das dann immer den gleichen Weg 10-mal hintereinander fährst, dann kommst du halt irgendwann auch in Rhythmus und kannst gewisse Sachen auch irgendwie üben und besser werden. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben auch wirklich bewusste Sprünge gemacht. Da waren zwei so kleine Mini-Kicker, nenne ich es mal drin. Und es war krass. Also es war wirklich, wirklich krass.
Aber gefühlt, da bist du auch schon gut gesprungen, so, ne? Also du hast ja quasi so Vergleich mit so einem Halbnackten von dort gemacht. Also das sage ich jetzt nicht despektierlich, sondern die saßen halt einfach halbnackt auf dem Motorrad, hatten nur Bermuda-Shorts an, ansonsten Flipflops und nix. Hast du ja da einen richtigen Hüpfer gemacht, so, ne? Das war ja schon ordentlich.
Ja, also danke, dass du das so sagst, weil gefühlt war ich auch so 10 Meter in der Luft. Auf dem Video waren es aber dann doch wieder irgendwie so eine 30, 40 Zentimeter. Aber man muss schon de facto sagen, es war so viel mehr, glaube ich, auch gar nicht möglich, weil da direkt hinten dran auch eine Kurve ging, also mit mehr Speed.
Ja, ja, ja. Jetzt eine hingelegt. Und halt die Bäume zwischendrin so, ne? Das ist ja, ja schon.
Also es war schon wild, es war schon eine sehr enge Strecke. Die Halbnacken, die du meinst, also es gab das war ein anderer Anbieter, die haben das irgendwie mit der Sicherheit nochmal irgendwie ganz anders definiert, als jetzt der Anbieter, bei dem ich da irgendwie war. Da ist tatsächlich der Guide, wie du sagst, in Bermuda-Shorts, Flipflops und Oberkörper frei da langgefahren, hat nach hinten gefilmt. Zwei andere Personen, die das gebucht hatten und denen war einfach alles scheißegal. Die haben da an diesem Kiosk erstmal schön Bierchen reingestellt und haben dann gedacht, so jetzt Guide, mach mal ein paar Videos von uns und sind diese Cross-Strecke gefahren, ja. Und hatten aber auch, damit sie auf den Videos besser sichtbar sind, einfach gesagt, sie zahlen jetzt, also weil es auch so heiß war, sie ziehen jetzt vielleicht ein Trikot an. Hat aber nur einer gemacht, der andere nicht. Kein Helm, nichts, der andere hat dann so eine Ferrari-Cappy und eine Sonnenbrille auf und sind diese Strecke
immerhin
gefahren.
Immerhin mit Style,
Mit Style, aber halt ohne Skills. Style without Skills, so. Kills, potenziell. War jetzt voll der Rhyme, so. Alter, ich hab, also wirklich, ich hab's auch auf Instagram so dokumentiert. Ich kam mir halt wirklich vor wie der Oberallmann, weil ich einfach mir die ganze Zeit um die auch noch Angst oder Sorgen gemacht habe. Die halt gar nicht. Ja. Aber ich dachte, das kann einfach nicht gut gehen. Und sag's noch, und den einen latz es halt auch direkt.
Nein.
So. Ja, doch, in so einer Kurve ist es zum Glück nichts wild passiert, das konnte er wieder aufheben, aber ich dachte mir auch nur so, boah, was ist denn mit euch los? Aber war auf jeden Fall ultra geil, also dieses Rundkursfahren und dann auch mal so einen Sprung einbauen und das finde ich halt wirklich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich bin einfach so begeistert in diesem Enduro-Fahren, diese Lernerfolge, die du dann irgendwie mitnimmst und ich weiß auch noch, den ersten Sprung bei der ersten Schule, die ich dann gemacht habe, war halt so klassisch, okay, Vorderrad fliegt hoch, aber du hast irgendwie, sitzt da aus wie so ein Körperklaus, hockst da auf dem Moped. Und das Hinterrad geht halt viel höher und du hast das Gefühl, überschlägst dich gleich damit.
Ja, ja,
und dann
ja,
probierst du es aber ein paar Mal aus und lernst halt auch, wie du das Motorrad vielleicht so ein bisschen eindämpfen musst, indem du dich selbst bewegst, wie du Gas geben musst, damit du halt das Vorderrad ordentlich nach oben bringst, ohne dass das Hinterrad dich so überschlägt und wirst halt von Mal zu Mal besser. Und das war ultra geil, gleichzeitig unfassbar kräftezehrend und das halt alles auch noch bei diesen tropischen Bedingungen. Also ich habe da, glaube ich, irgendwie so 3x 15 bis 20 Minuten Turns gemacht und saß da, musste ich mich auch einmal so halbnackt da ausziehen, weil es einfach nur noch lief. Es hat aber so mega, mega Gaudi gemacht. Das war unfassbar. Und dann ging es eben weiter. Die Lernkurve war noch nicht zu Ende. Sind wir von dort einfach an den Strand gefahren. Und
da war dann Wheelie-Session.
Ey, das ist völlig abstrus. Also du musst dir das mal überlegen. Du fährst da einfach wirklich ans Meer. Da ist auch keine Sau. Ist auch, man muss dazu sagen, das ist dann doch ein bisschen reglementiert. Es gibt irgendwie so ein, zwei Strände auf Bali, wo du offiziell auch mit dem Motorrad langfahren darfst. Also es ist jetzt nicht so ein Badestrand, wo die Leute irgendwie mit dem Handtuch liegen und dann kommt der, kommt Jan da irgendwie lang und ballert da mal irgendwie wild durch die Gegend. Aber es ist trotzdem abstrus, weil ich habe aus Gründen mir das mal irgendwie alles nachgelesen und irgendein Reiseführer stand das tatsächlich drin, weil es natürlich so Traumstände sind, die dann aber abends sehr, sehr dunkel sind. Also, du darfst auf Bali mit dem Motorrad am Strand lang ballern, ohne dass dir was passiert. Oder wenn du selbst, wenn du das an irgendeinem Strand machst, wo das eigentlich nicht erlaubt ist, dann zahlst du halt irgendwie eine kleine Strafe. Wenn du aber an so einem total romantischen Strand auf die Idee kämest, mit Partnerin oder Partner, es ist ja wunderschön, es ist gerade dunkel, es passiert jetzt nichts und wir legen jetzt ein Schäferstündchen ein und du wirst dabei erwischt, zahlst du instant einfach eine richtig fette Strafe, wirst von der Polizei direkt an den Flughafen gebracht und darfst schön nach Hause fliegen.
Doch. Nein. Nein.
Wenn du das mal überlegst, es gibt ja einen Cocktail, der heißt Sex on the Beach. Wenn du das aber jetzt in Bali machst, dann ist halt Game Over. Aber wenn der Brützel da mit seinem Enduro-Motorrad da langballert, kein Problem.
Kein Problem. Das habe ich mich tatsächlich nämlich vorhin gefragt, weil du ja gesagt hast, hier noch ein Stoßgebet gehen Himmel. Zu welchen Göttern betet man auf Bali?
Ja, Shiva, Brahma und, den dritten habe ich jetzt irgendwie gerade vergessen.
Also auch Hinduismus sozusagen.
Genau, Bali ist hinduistisch, Indonesien ja sonst ein überwiegend muslimisches Land. Bali ist sozusagen die hinduistische Oase in diesem Land, wenn du so willst. Genau, das sind diese Götter, aber war einfach abstrus. Also das darfst du nicht machen. Dort rumbumsen, rumfahren, gar kein Problem. Und war natürlich echt geil. Also das ist eine Erinnerung, die wird mir nie jemand nehmen können. Das ist einmalig. Also zwei Dinge, ne? Wer kann in seinem Leben schon mal so sagen, dass er auf dem Vulkan war? Das ist schon nicht so häufig. Und ja, dann aber zu sagen, mit dem Motorrad durch Vulkangestein geballert, das war schon krass. Und dann aber mit einem Motorrad durch die Wellen fahren. Also ich bin ja wirklich auch so ein bisschen durchs Wasser gefahren am Strand.
Ich sag das, das hätte auch ein Pferd sein können, ne? Und du hättest ein weißes Kleid angehabt und dein blondes Haar wehte im Wind, so klassisch im Sonnenuntergang.
Vielleicht habe ich das auch danach noch gemacht, Michel.
Vor allem das blonde Haar, das ist, was im Wind weht. Das ist genau dein Ding, ja.
Genau, das ist absolut mein Ding. Nee, und dann habe ich halt zu dem Typen gemeint, so ey, ganz ehrlich, will ich's üben? Und er hat gemeint, ja, lass doch hier am Strand machen, das ist kein Thema. Und dann habe ich die ersten Wheelies meines Lebens gemacht. Und es ist unfassbar anstrengend.
Und du warst aber wirklich eine sehr gute. Und auch, wahrscheinlich habe ich nur den besten Wheelie gesehen, den du überhaupt gemacht hast, natürlich. Ne? Das ist ja das Schöne an unserer tollen Fake-Instagram-Welt. Ne? Man teilt ja tatsächlich nur das, was wirklich einigermaßen vorzeigbar ist, ne, um sich im besten Licht zu zeigen. Und da war aber wirklich hier Skills am Start, muss man wirklich sagen. So wirklich den Bobbys hier über die Hinterachse bewegt und das Moped vorne hoch.
Ja,
und so. Das sah schon gut aus. So.
Aber du hast es gerade, hast es gerade selbst schon gesagt, es ist die schöne, heile Social-Media-Welt. Das waren so die ein, zwei Takes, wo es mal kurz ansatzweise funktioniert hat. De facto, also ich glaube, ich bin ja in manchen Sachen schon sehr selbstbewusst. Aber wenn ich eins sagen kann, dann, dass ich und Wheelies, das ist
doch keine Freude.
Nee, das wird nichts. Und das ist einfach auch so.
Ich weiß noch, du hast es ja erzählt, ne? Wir haben ja zusammen bei diesem Reifenhersteller gearbeitet und ich erinnere mich, wie du mit dem Fahrrad versucht hast in der Tiefgarage, oh, 2-3 Meter kriege ich schon hin. So, ne? Auch da schon völlig on fire. Aber so richtig gut war das dann damals auch nicht. Nee, also ich will jetzt ja auch gar nicht, ich meine, ich kann es ja auch nicht. Ich habe das jetzt tatsächlich auch bei der Ducati-Präsentation, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, war dann zum Schluss so, ja, so letzter Turn jetzt hier, Kurve 9, da könnt ihr schon Wheelie machen und erst dreimal durchgefahren und dann die Fotografen gesucht, ja, wo steht denn hier einer, wie soll das gehen? Und bei der Street Fighter VVS hat das ja relativ gut funktioniert, da habe ich auch einen schönen Gas-Wheelie hinbekommen, zumindest in einigermaßen nicht ganz so räudigen, aber jetzt mit der Panigale war mir dann doch irgendwie alles zu heikel und das ist auch was ich irgendwie noch auf der Bucketlist habe, dass irgendwie mal mir noch, wir sollten vielleicht über den Winter, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Winter-Wheelie-Programm, dass wir mal zusammen einen Wheelie-Kurs machen.
Einfach also nur, wir können das ja auch in Bosnien so ein bisschen machen, weil es ist auch dort wieder mit dem Enduro-Motorrad so, es passiert ja nichts. Mein Problem, muss ich mal dazu sagen, ist jetzt gar nicht so sehr das Vorderrad nach oben zu bekommen, sondern vor allem, und wenn ihr da draußen Tipps habt, dann bitte, bitte gebt sie mir. Ich hab keine Lösung dafür. Bevor ich in den Moment komme, dass ich sozusagen den Kipppunkt kontrollieren muss mit der Fußbremse, also wo das Vorderrad quasi ist, ob das weiter nach oben muss oder weiter nach unten, habe ich immer das Problem, dass ich nach links oder rechts wegkippe. Der Guide meinte jetzt, es läge jetzt daran, weil der Strand auch so leicht abschüssig halt war und es dich immer an die Seite drückt, aber ich kenne es halt auch vom Mountainbike und womit ich das immer geübt habe. Ich kipp einfach immer zur Seite weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gelöst bekomme, aber es war trotzdem einfach eine Gaudi, wenn auch ultra anstrengend, weil mit so einem 17 PS Kawasaki-Ding, ne, da musste schon auch ordentlich am Lenker ziehen, um das Ding nach oben zu bekommen. Und abends waren meine Muskeln einfach nur Matsch. Also dieses Motocross-Fahren, das war halt einfach geistkrank anstrengend. Du stehst da die ganze Zeit drauf, dann hockst dich wieder hin, musst das Motorrad aufrichten, bist einfach, so wie du in der letzten Folge vom Ducati-Fahren erzählt hast, ging mir das dann mit dem Motocross-Fahren. Und wenn du dann auf der Wheelie-Strecke, das ist nicht so konditionelles Thema, aber du brauchst halt echt Muskelkraft, um da hochzugehen. Und das war schon echt ganz schön heftig. Und danach war ich auch wirklich gut am Sack. Und jetzt muss ich noch kurz zu der Fußgeschichte kommen, um das auch nochmal so ein bisschen aufzuklären, weil das muss man sagen, das war schon hardcore ekelhaft, weil...
Ach, du meinst jetzt den Schrumpelfuß?
Ja, weil ja, ich habe auf der Motocross-Strecke habe ich natürlich gebuttert wie so ein Wahnsinniger, also bestimmt 5 Liter Schweiß direkt in den Schuh reingehauen. Ich habe auch mal ausgerechnet, an dem einen Tag habe ich nur während des Fahrens, jetzt abends rausgerechnet, 6 Liter Wasser getrunken und war
vielleicht...
Warst
nicht auf Toilette?
Doch, am Ende war ich dann einmal auf dem Klo oder so. Aber da kannst du ja ausrechnen, wie viel Schweiß da reinlief und das sammelt sich dann halt alles immer schön in den Schuhen. Dann sind wir auf dem Weg dahin halt auch durch Flüsse gefahren, wo du halt auch mal stehen bleibst und kurz einen Ausfallschritt machst. Das heißt, du hast schön das Flusswasser reinlaufen lassen. Und dann war ich da am Meer und da ist natürlich auch nochmal Salzwasser reingekommen. Und ich merkte dann schon irgendwann während des Fahrens, boah, das wird schon latent ekelhaft. Aha. Und dann habe ich halt abends diesen Socken ausgezogen und ich habe echt gedacht so, es gibt doch diesen Film, den seltsamen Fall des Benjamin Buttons, wo der irgendwie der Mann, der rückwärts alt hat, der halt am Anfang ultra schrumpelig ist. Und mein Fuß hat mich jetzt sozusagen umgekehrt völlig überholt. Während ich 8 Stunden da auf dem Motorrad saß oder unterwegs war in dieser Kluft, ist der, glaube ich, 80 Jahre älter geworden. Also war wirklich widerlich. Es lässt sich dadurch aber so ein bisschen begründen. Das war so der 3. Tag. Jetzt können wir so ein bisschen abkürzen, bevor es langweilig wird. Der 4. Tag ging dann nochmal durch Reisterrassen, Schlamm. Hab's da aber auch langsamer sein lassen, weil ich hatte dann immer noch 1,5 Wochen auf Bali vor mir. Und habe einfach gemerkt, Kraft ist so ein bisschen raus und wollte dann am 4. Tag das jetzt nicht noch riskieren. Wir waren dann auch so ein bisschen in so einem Schlammgebiet unterwegs, also nochmal was anderes, auf so Reisterrassen und so weiter ausprobiert. Da muss ich sagen, da werde ich nicht Fan von. Schlamm finde ich einfach ultra scheiße. Wenn du da mal irgendwie mit dem Fuß rausgehst, den kriegst du ja nicht raus, macht die ganze Zeit dieses Schmatzgeräusche, so. So, wenn du dann einmal ins Stehen kommst und das Rad so durchdreht, dann hast du eine Schlammschicht auf dem Reifen, hast eh keinen Grip mehr. Ultra ungeil. Aber Genussfahrt.
Einzige Positive bei der Geschichte in Bali, du hast halt einfach nicht 15 Grad Nieselregen oder 5 Grad Nieselregen im Schlamm, sondern es waren halt 35, ist völlig egal. Du hast zumindest mal nicht gefroren, was ja sonst normalerweise immer der Fall ist, wenn du irgendwie mit krassem Schlamm konfrontiert bist. Also, das einzige Positive an der Geschichte. Und ich muss jetzt aber sagen, jetzt habe ich halt einfach logischerweise noch mal mehr Bock auf unser Enduro-Event in Bosnien und haben jetzt noch, wie lange? Ja, eigentlich noch 4 Wochen, ne?
Also ja, wenn die Folge rauskommt, sind wir vielleicht sogar schon drin oder ist es noch irgendwie 1-2 Wochen? Also super spannend, ich kann es auch noch mal sagen und ich muss vielleicht auch noch mal kurz so ein bisschen auf diese Lerneffekte und was man halt alles machen eingeht. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber was ich auch noch am Strand erzählen wollte, was man dort halt auch gemacht hat, waren wirklich so Donuts drehen. Das sieht nicht einfach nur auch witzig aus, das macht halt auch Mörder da Bock. Und was aber halt so krass ist an diesem Endurofahren ist, und deswegen kann ich es nur jedem ans Herzen legen, ich war lange genug immer so sehr skeptisch, ich habe gedacht, was will ich da irgendwie im Dreck rumspielen?
Offroad,
ich will hier irgendwie Kniestreifen, bla 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 und so weiter. Aber du nimmst halt so krass viel mit. Und wenn du solche Donuts drehst und dieses kontrollierte Sliden mal machst und das aber bei einer relativ niedrigen Geschwindigkeit und irgendwie mit 17, 20 PS, die aber völlig ausreichen, kommst du mal in diese Möglichkeit, auch diese Fahrdynamik zu verstehen. Also wenn du mal auch auf der Straße im Nassen irgendwie ins Rutschen kommst und auch ein Highsider ist mir auch schon passiert im Nassen in den Alpen, ja, da verstehst du überhaupt nicht, was passiert, weil es geht dann so schnell und dich haut's da irgendwie raus. Und wenn du jetzt aber an so einem Strand unterwegs bist und das eh alles irgendwie sehr, sehr rutschig ist und du machst diese Donuts, dann kommst du halt in einer viel langsameren Geschwindigkeit in diesem Modus, dass du so einen Lowsider hast, also das Hinterrad dir mal richtig wegrutscht und dann kriegst du auf einmal wieder Grip und du kommst so ein bisschen in diesen Moment, dass es jetzt sich so aufstellt, das Motorrad, ne? Es war einfach so krass, wie du das alles wahrnehmen kannst, wie du das alles lernen kannst und wie du ein ganz anderes Verständnis dafür bekommst. Und auch das Thema Fahrwerk, also am 3. Tag, weil wir an einem anderen Standort waren, hatte ich wieder eine Kawasaki, aber nochmal mit einem anderen Fahrwerk. Da auch bei den Sprüngen, du lernst dann halt irgendwie nochmal deutlich mehr, was so das Maximum ist und was es halt kann. Das war zum Beispiel in dem Fall völlig überfordernd mit mir. Ich habe da locker 90 Kilo oder was aufs Motorrad gebracht. Die KLX, die ich dort hatte, die hatte einfach das Fahrwerk nicht straff genug eingestellt oder was. Also dann auch mit den Sprüngen hätte ich auch nicht viel schneller springen können, weil bei dem Aufschlagen das Fahrwerk halt so zusammengestaucht wurde, dass es halt richtig durchgeschlagen ist, war auch eine Erfahrung, die ich davor noch nie auf dem Motorrad hatte, weil mit meiner S1000R habe ich jetzt noch nicht irgendwie so einen Sprung gemacht oder so. War ultra krass. Das vielleicht zum Fahren. Und jetzt habe ich aber noch eine Sache, die auch dich betrifft, Michel. Wir haben ja, ich hatte ja im Vorfeld erzählt, dass ich mich so ein bisschen vorbereitet hatte. Ich halte sie nochmal in die Kamera und hatte mir im Vorfeld so Billig-Modus von diesen Bärenkrallen gekauft. Also diese
Bärenpranken.
Bärenpranken, ja. Diese Innenhand, diese Innenhandschoner, die habe ich mir jetzt von Acerbis oder sowas gekauft. Also das sind für die Leute.
Acerbis ist ja tatsächlich auch eine nicht unbekannte Marke aus dem Offroad-Bereich. Also es genau, ist jetzt kein No-Name-Produkt, will ich jetzt mal sagen.
Richtig, aber die haben, glaube ich, das Paar irgendwie 7 Euro gekostet und die Bärenkralle. Pranke?
Bärenpranke heißt sie.
Bäre
ich
halte
sie einfach auch mal in die Kamera, weil ich habe sie jetzt tatsächlich noch auf dem Schreibtisch liegen. Ich habe die auch geschickt bekommen. Hier nochmal als Info dazu.
Genau, die so ist halt deutlich, deutlich teurer. Und ich habe, die haben uns ja kontaktiert, weil auch jemand aus der Zuhörerschaft hatte sich dann bei dem Hersteller der Bärenpranke gemeldet, gesagt, hey, hier wird irgendwie drüber gesprochen und so. Und der war dann so ein bisschen so, wieso kaufst du die Billig-Scheiße? Probier doch das. Und hat mir dann mal ein Set auch zugeschickt. Und ich habe jetzt beide getestet während der Tour. Und das ist ja nicht nur Enduro-spezifisch. Das ist für alle deswegen jetzt ganz wichtig, die irgendwie auch Touren fahren, die irgendwie so Schwielen in den Innenhänden bekommen von den Handschuhen, weil die eine Falte werfen oder weil du immer den gleichen Druck hast. Das Ziel ist sozusagen, dass du in der Innenhandfläche eine glatte Ebene hast, die keine Falten wirft, die das so ein bisschen dämpft und schont. Und letztes Jahr hatte ich bereits nach 2 Tagen Enduro-Fahren in Bosnien 2 offene Blasen in der Innenhand. Und da kann man sich vorstellen, dass der 3. Tag natürlich ultra scheiße war. Deswegen war es jetzt sehr notwendig.
Was Jan letztes Jahr nicht so erzählt hat, aber jetzt kommt die Wahrheit dann doch ans Licht.
Ja, das hatte ich aber auch auf Social Media tatsächlich gepostet und hatte da.
Ja, ja, aber nicht, dass du, aber du damals hast ja, naja, nee, war nicht so schlimm, so halb so wild. Also du hast nicht gesagt, dass der 3. Tag richtig scheiße war. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Also die Dinge sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich muss ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja in der Zwischenzeit, in der du im Urlaub warst, habe ich ja dein Paket bekommen. Da war ja auch unter anderem eine 05er Glasmantelgeschoss dabei. Und ich habe mich sehr drüber gefreut, auch wenn ich damit gerechnet habe, dass es ein alkoholfreies war. Aber nichtsdestotrotz, super cool. Und ich habe da ja auch diese Bärenpranke-Dinger drin gehabt, die ja quasi für uns beide gewesen sind. Du hast das an mich weitergeleitet. Ich habe das hier am Schreibtisch anprobiert und war dann ja erstmal so ein bisschen überrascht, weil mir dann aufgefallen ist, nachdem ich es ausgezogen habe, erstens stinkt das wie verrückt und zweitens hatte ich schwarze Finger. Und dann hatte ich ja tatsächlich auch eine Story dazu gemacht und die Boys und Girls von Dioparty haben sich dann bei mir auch gemeldet und beziehungsweise auf die Stories reagiert direkt und gemeint, hey, das ist alles approved, quasi hat Zertifikat, ist in Deutschland hergestellt und diese schwarze Farbe, die ich da tatsächlich hatte, das kommt dadurch, dass das Neopren, aus dem die Bärenpranken gefertigt sind, gelasert werden und nicht geschnitten. Deswegen halten die diese Nahtstellen oder die Laserstellen sehr, sehr viel aus, aber sind natürlich so ein bisschen verkohlt. Das heißt, man soll die Dinger erst waschen, dann anziehen und dann hat man damit auch keine Probleme. Das wollte ich an der Stelle noch teilen, haben die echt drauf, super drauf, also wirklich innerhalb kürzester Zeit drauf reagiert. Und jetzt noch eine Info dazu, ich halte das jetzt auch nochmal ganz kurz hier in die Kamera. Das ist tatsächlich auch geeignet für Hausarbeit, Gartenarbeit, was steht noch dabei? Kraftsport, genau, ganz wichtig, Radfahren, also wer da viel in diese Richtung macht und jetzt
hast du sie denn getestet, beispielsweise bei der Ducati-Präsentation oder so? Weil die eine, das wollte ich ja sagen, das ist nicht nur Enduro, sondern wie gesagt, soll grundsätzlich für alle, egal, wenn du halt deine Handinnenflächen beanspruchst, helfen. Und deswegen die Frage, hast du sie getestet?
Genau, ich halte meine Hand jetzt tatsächlich nochmal in die Kamera, weil ich tatsächlich eine Blase mir geholt habe beim Motorradfahren mit der Panigale und hatte sie nicht mit und das hat aber tatsächlich den Grund, dass ich ein nagelneues Paar Handschuhe habe und die hatte ich zwar mit diesen Handschuhen kombiniert und probiert, allerdings habe ich ja die Erfahrung gemacht, bei der ersten Veranstaltung, das wird jetzt so langsam besser, dass wenn sie feucht sind, ich halt sehr schlecht reinkomme. Und da wollte ich mir jetzt nicht nochmal zusätzlich einen Innenhandschuh mitverwenden. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall machen und jetzt bei unserem Enduro-Event natürlich sowieso. Also das heißt, ich habe sie wirklich nur in der Trockenvariante getestet. Das wollte ich jetzt an der Stelle auch nochmal dazu erwähnen. Wir haben jetzt sehr viel drüber geredet. Ich habe das alles angedeutet, wofür das gedacht ist, ohne es wirklich richtig getestet zu haben. Also,
okay, dann kommt jetzt mein Testbericht.
Du bist jetzt quasi der Testboy.
Also ich habe es dann so gemacht, dass ich für die Enduro-Fahrerei beide getestet habe. Ich hatte an der einen Hand dieses Billig-Ding für 7 Euro, an der anderen Hand das die teure Bärenpranke für 25 Euro oder so kostet, glaube ich. Vielleicht eine Anmerkung, weil die gesagt haben, ja, hier, du hast gesagt, stinkt und werben auch damit, das ist hier für Kinder zertifiziert, also Kinder können das in den Mund nehmen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Kaufsargument für mich wäre, also wenn ich ein Kind habe und das wird meine Innenhandschuhe, in den Mund nehmen, dann hat dieses Kind irgendwie noch ein paar andere Probleme und ich erzieherisch vielleicht auch ein bisschen was schiefgelaufen. Aber klar, müssen sie halt irgendwie so benennen. Was auf jeden Fall augenfällig direkt sichtbar war, ist, dass diese Billigdinger halb so dick sind wie diese Bärenpranke. Das kann Vor- und Nachteil zugleich sein. Vorteil vielleicht, dass die dann einfach nicht so warm werden, weil man während der Tragekomfort gegeben ist, also du spürst sozusagen nicht, dass du die anhast im Sinne von, weil sie irgendwie Falten werfen oder stören, merkst du aber schon jetzt gerade in den tropischen Bedingungen, dass es da ein bisschen wärmer nochmal ist, als jetzt bei dieser dünnen. Das konnte ich schon mal feststellen, ja. Fazit schon mal direkt vorab, um die Katze aus dem Sack zu lassen. Ich habe nach 4 Tagen keine offenen Blasen gehabt. Ich habe dann schon irgendwann auch Schwielen bekommen. Die haben sich so ein bisschen verschoben, während die davor sehr in der Handinnenflächen waren in Bosnien, waren jetzt so leichte Schwielen halt dort, wo sozusagen die Löcher sind, wo du deine Finger durchsteckst von diesen Pranken. Aber bei weitem nicht so wild, wie ich das halt damals hatte. Also der Schutzeffekt war für mich auf jeden Fall spürbar. Bei beiden möchte ich so viel sagen. Gleichzeitig habe ich dann aber auch schon deutlich schnell gemerkt, und ich halte jetzt nochmal dieses Billigding hier in die Kamera, du siehst es vielleicht auch.
Oh ja, wie es ausreißt, ja.
Genau, also diese Dünnen lassen jetzt schon deutlich nach. Also vielleicht zwischendrin, ich habe die auch jeden Tag ausgewaschen, da kam Dreck raus, das war wirklich widerlich, also das Wasser war komplett braun, weil es halt alles irgendwie so sandig war. Bei beiden Handschuhen ausgewaschen, war dann irgendwie auch kein Thema. Ich hatte das Problem mit dem Gestank bei beiden Paaren irgendwie auch nicht. Aber jetzt nach diesen 4 Tagen merke ich halt, okay, die ist durch. Wobei ich habe die dann auch nochmal ein bisschen intensiver genutzt. Ich habe sie tatsächlich auch zum Kraftsport angezogen. Also auch wirklich für mich ein Use Case. Wer schon mal so Hanteln in der Hand hatte, der weiß, dass man dort irgendwie auch Schwielen bekommt. Also habe sie dort auch tatsächlich auch nochmal eingesetzt. Für mich ein ganz gutes Ding. Kann jetzt aber sagen, die Bärenpranke habe ich dann auf Bali gelassen, weil die Opati war so nett und hat uns gleich mehrere Paare zugeschickt. Ich wusste, ich habe also noch eins in Deutschland und der eine Guide war sehr, sehr fixiert drauf, sehr neidisch, hatte so Schwelen und so und weil bei denen die Ausrüstung deutlich teurer ist beziehungsweise die Kaufkraft nicht so da ist, habe ich gedacht, hey, als guten Zweck kann ich das den da lassen. Der hat sich sehr darüber gefreut und habe dem nicht die Billigen da gelassen, weil halt schon deutlich wurde, die halten nicht so lange, ne? Und das ist jetzt, hat sich jetzt bewahrheitet, also die sind jetzt auch nach der Waschmaschine ziemlich durch, diese Billigdinger. Die Bärenpranke, glaube ich, wird da deutlich mehr halten. Du merkst, was du gesagt hast, auch mit diesem Lasern, das ist schon nochmal deutlich besser verarbeitet. Fazit, ich möchte jetzt hier nicht so ein Werbeopfer sein, nur weil wir diese Bärenpranke zugeschickt bekommen haben, ganz im Gegenteil. Die Frage ist natürlich immer, für was nutzt man das? Wenn man jetzt einfach nur erstmalig Enduro fahren geht und weiß, man ist mit den Handschwielen so ein bisschen angegriffen und macht das jetzt nur einmal, der, glaube ich, ist mit so 7-Euro-Dingern absolut gut bedient. Wenn du sagst, du möchtest aber wirklich für mehr diese Bärenpranke auch nutzen und regelmäßig nutzen, dann ist, glaube ich, es schon sinnvoll, diese 25 Euro zu investieren. Es ist wie immer so, ist der Preis jetzt 1:1 gerechtfertigt? Weiß ich nicht. Aber die werden auf jeden Fall ein Stückchen länger halten. Die sind schon mal robuster, die sind etwas besser verarbeitet, keine Frage. Und da muss an der Stelle jeder selbst bewerten, ob er jetzt diesen Klassenführer und Preisführer haben will, der ihm dann halt statt jetzt wie bei mir vielleicht 7 Tage dann halt 4 Wochen Dauertragezeit halten würde oder nicht. Ja, ich meine, wenn du die Dinger hier kannst du 3-mal kaufen, die Billigteile, bis du den Preis von den anderen hast, aber die halten halt wahrscheinlich auch nur, keine Ahnung, ein Viertel der Lebensdauer. Das war sozusagen mein Testergebnis daraus. Auf jeden Fall an Diopati nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschicken. Wir haben, wie gesagt, ein paar mehr Teile bekommen. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir hier ein kleines Gewinnspiel draus machen. Mein Vorschlag, Michael, ist aber...
Ich behalte die alle selber.
Nee, wir nehmen die mit
nach Bosnien. Nehmen wir die mit nach Bosnien und verteilen der, wer irgendwie braucht.
Machen genau, und da Großtest raus. Können die Leute selbst fröhlich testen und es ausprobieren, wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt oder auch nochmal einen anderen Hersteller habt oder wie auch immer. Schickt uns gerne, ich glaube auf deine Story kamen tatsächlich auch einige, die gesagt haben, hey, die haben auch die Bärenpranke dauerhaft im Einsatz, weil das halt wirklich das beste Ding wäre. Also scheint sich ganz gut durchgesetzt zu haben. Das sozusagen als abschließender Testbericht, weil ich auch journalistisch für euch da unterwegs war beim Endurofahren auf Bali. Damit empfehle ich mich für jegliche weiteren Einladungen. Wenn er mich immer wieder eingeladen wird, habe ich jetzt bewiesen, dass ich auch wirklich sehr objektiv und detailgetreu berichten kann über verschiedene Tests. Also, ihr Herstellenden da draußen, ladet mich ein zum Motorradfahren. Ich bin dabei.
So, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bin mal gespannt, ob was kommt. Jan, ich danke dir für die Ausführungen. Ich bin sehr gespannt auf unser Enduro. Auf unseren Enduro-Trip, jetzt hätte ich beinahe gesagt Wochenende, aber es ist auch eine Wochenendveranstaltung so ein bisschen, auf unser Enduro-Wochenende, die Enduro-Tage in Bosnien und werden die Dinger natürlich testen. Ja, und freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Ciao, ciao. Danke dir auch. Euch da draußen alles Gute. Auf bald. Tschö.
Tschüssi.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, ja. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.